Kapitel 18 – Hindernisse, die einer Reform entgegenwirken. Die Bibel ist in gewissem Umfang an unseren Schulen eingeführt. Auch sind einige reformatorische Anstrengungen unternommen worden. Aber es ist doch schwierig, richtige Grundsätze anzunehmen, wenn man so lange an volkstümliche Methoden gewöhnt war. Die ersten Versuche, alte Bräuche zu ändern, brachten denen ernstliche Sorgen und Anfechtungen, die den ihnen von Gott gewiesenen Weg gehen wollten. Fehler wurden gemacht, deren Folgen ein großer Verlust war. Es gab Schwierigkeiten, die uns an die allgemeinen weltlichen Gepflogenheiten zu halten versuchten und uns daran hindern wollten, richtige Erziehungsgrundsätze durchzuführen. Den Unbekehrten, die die Dinge aus den Niederungen menschlicher Selbstsucht, aus Unglauben und Gleichgültigkeit betrachten, erschienen die richtigen Grundsätze und Lehrverfahren als falsch. Nur halb bekehrte Lehrer und Geschäftsführer sind Steine des Anstoßes für andere. Einiges räumen sie ein und führen halbe Verbesserungen durch. Wird aber größere Erkenntnis erlangt, weigern sie sich mitzugehen und ziehen es vor, nach ihren eigenen Vorstellungen zu arbeiten. Tun sie das, so essen sie von jenem Baum der Erkenntnis, der das Menschliche über das Göttliche stellt. So fürchtet nun den Herrn und dienet ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms und in Ägypten, und dienet dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dass ihr dem Herrn dienet, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Wir hätten unseren gegenwärtigen geistlichen Stand weit übertreffen können, wenn wir vorangegangen wären, als das Licht zu uns kam. Bei Einführung neuer Lehrmethoden wurden so viele Zweifelsfragen vorgebracht, so viele Beratungen abgehalten, damit auch ja jede Schwierigkeit erfasst würde, dass schließlich die reformerischen Kräfte behindert wurden und einige sich überhaupt nicht für Reformen einsetzten. Sie scheinen dem Strom des Zweifels und der Kritiksucht nicht entgegentreten zu können. Verhältnismäßig wenige nahmen in Athen die Heilsbotschaft an, weil die Menschen Verstandesstolz und Weltweisheit pflegten und die Botschaft Christi für Torheit hielten. Aber die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Daher predigen wir den gekreuzigten Jesus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Wir müssen nun wieder von vorn anfangen. Reformen müssen mit Herz, Seele und Willen begonnen werden. Irrtümer mögen uralt sein, aber das Alter macht weder den Irrtum zur Wahrheit, noch die Wahrheit zum Irrtum. Allzu lange sind die alten Bräuche und Gewohnheiten befolgt worden. Der Herr will nun, dass sich Lehrer und Schüler von allen falschen Vorstellungen freimachen. Wir haben nicht die Freiheit, das zu lehren, was dem Maßstab der Welt oder der Kirche entspricht, nur weil es so Sitte ist. Die Lehren Christi sollen der Maßstab für uns sein. Was der Herr bezüglich der Unterweisung auf unseren Schulen gesagt hat, soll streng beachtet werden. Wir hätten keine Mittel für Landerwerb und den Bau von Schulgebäuden aufzuwenden brauchen, wenn wir in mancher Hinsicht nicht eine völlig andere Erziehung durchführen, als sie auf einigen unserer Schulen erteilt wird. Einige machen geltend, dass unsere Schulen nicht mehr so beliebt sein werden, wenn dem Bibelunterricht die führende Rolle zugewiesen wird und dass dann Andersgläubige sie nicht mehr fördern. Gut, dann lasst sie andere Schulen besuchen, wo sie ein Erziehungssystem vorfinden, das ihrem Geschmack entspricht. Es ist Satans Absicht, durch solche Überlegungen die Erreichung des Zieles zu verhindern, für das unsere Schulen errichtet wurden. Durch seine Kunstgriffe gehemmt, denken die Verwalter wie die Welt und ahmen deren Pläne und Sitten nach. Viele haben ihren Mangel an Weisheit von oben so weitgehend unter Beweis gestellt, dass sie sich mit den Feinden Gottes und der Wahrheit zusammengetan und den Schülern weltliche Unterhaltung geboten haben. Durch dieses Tun haben sie sich den Zorn Gottes zugezogen, denn sie verführen die Jugend und verrichten Satans Werk. Für diese Arbeit und all ihre Ergebnisse müssen sie sich vor Gott verantworten. Wer so wirkt, gibt damit zu erkennen, dass man ihm nicht trauen kann. Mögen sie ihren Irrtum auch bekennen, nachdem das Übel geschehen ist, können sie damit aber den ausgeübten Einfluss ungeschehen machen? Wird das Wort »Ei, du frommer und getreuer Knecht« denen zugerufen, die gegen ihre Pflicht handelten? Diese ungetreuen Arbeiter haben nicht auf den ewigen Felsen gebaut. Ihr Fundament wird sich als Flugsand erweisen. Wenn der Herr von uns fordert, dass wir abgesondert und sein ausschließliches Eigentum sein sollen, wie können wir dann Beliebtheit erstreben oder die Sitten oder Praktiken der Welt nachahmen? Wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Es zeugt von Blindheit, unser Niveau zu senken, um uns Gunst und steigende Zahlen zu sichern und uns dieses Wachstums noch zu erfreuen. Wären Zahlen ein Beweis für den Erfolg einer Sache, dann könnte Satan den Vorrang beanspruchen, denn in dieser Welt sind seine Nachfolger weitaus in der Mehrheit. Der Grad der sittlichen Kraft einer Schule ist der Beweis ihres Gedeihens. Tugend, Weisheit und Frömmigkeit derer, die unsere Schulen besuchen, nicht ihre Zahl, sollten uns Anlass zu Freude und Dankbarkeit sein. Sollten unsere Schulen zur Welt hin bekehrt werden und deren Sitten und Gebräuchen folgen? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Die Menschen werden jedes Mittel anwenden, um den Unterschied zwischen siebenden Tagsadventisten und den Beobachtern des ersten Wochestages weniger hervorstechend zu machen. Mir wurde eine Gesellschaft unter dem Namen siebenden Tagsadventisten vorgeführt, die den Rat gaben, das Banner, das uns zu einem besonderen Volk macht, nicht so deutlich emporzuheben. Sie behaupteten, dies sei nicht die beste Methode, um unseren Anstalten Erfolg zu gewährleisten. Aber es ist nicht an der Zeit, unser Banner einzuziehen oder uns unseres Glaubens zu schämen. Dieses besondere Banner, auf dem die Worte stehen: Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, soll bis ans Ende der Gnadenzeit durch die Welt getragen werden. Während wir unsere Anstrengungen erstärken sollten, um überall vorzurücken, dürfen wir unseren Glauben nicht verbergen, um uns Gönnerschaft zu sichern. Die Wahrheit musste den Menschen gelangen, die dem Untergang entgegeneilen. Wird sie irgendwie verborgen, so wird Gott dadurch entehrt, und das Blut dieser Seelen wird an unseren Kleidern gefunden werden. Nur so lange, wie die Angestellten unserer Anstalten demütig mit Gott wandeln, wirken himmlische Wesen mit ihnen zusammen. Alle müssen sich die Tatsache vor Augen halten, dass Gott gesagt hat:
Wer mich ehret, den will ich auch ehren.
Niemals sollte jemand auch nur für einen Augenblick den Eindruck haben, dass es vorteilhafter für ihn sei, seinen Glauben und dessen Lehren vor den ungläubigen Menschen der Welt zu verstecken. Aus Furcht, er könnte weniger hochgeschätzt werden, wenn seine Grundsätze bekannt würden. Christus fordert von seinen Nachfolgern ein offenes und festes Bekenntnis des Glaubens. Jeder muss seine Stellung einnehmen und das sein, was er nach Gottes Willen sein soll. Ein Schauspiel der Welt, den Engeln und den Menschen. Das ganze Weltall schaut mit Aufmerksamkeit dem Schlussakt des großen Kampfes zwischen Christus und Satan zu. Jeder Christ soll ein Licht sein, das nicht unter einem Scheffel oder Bett verborgen ist, sondern das auf einem Leuchter steht und allen im Hause Licht spendet. Lasst nie aus Feigheit oder weltlicher Vorsicht die Wahrheit Gottes in den Hintergrund gerückt werden. Obgleich unsere Lehranstalten in mancherlei Hinsicht der Welt angepasst sind, obgleich sie Schritt für Schritt der Welt näher kommen, sind sie noch Gefangene der Hoffnung. Das Schicksal hat sein Netz noch nicht so eng um sie geschlungen, dass sie in Hilflosigkeit und Ungewissheit beharren müssten. Wenn sie auf seine Stimme hören und seinen Wegen folgen wollen, wird Gott sie bessern und erleuchten und sie zu ihrer rechten Stellung der Trennung von der Welt zurückführen. Wenn erkannt wird, welch großes Vorrecht es ist, nach christlichen Grundsätzen zu handeln, wenn das eigene Ich in Christus verborgen ist, wird ein viel größerer Fortschritt erzielt werden, denn jeder Arbeiter wird seine menschliche Schwäche fühlen. Er wird demütig um Gottes Weisheit und Gnade bitten und jene göttliche Hilfe empfangen, die für jede Notlage verheißen ist. Erhebt sich Widerstand, so sollte dies immer zu dem festen Entschluss führen, ihn zu überwinden. Eine niedergerissene Schranke wird größere Fähigkeit und Mut verleihen, voranzugehen. Drängt in diese Richtung, nehmt eine Veränderung vor mit Verstand, die von Dauer ist. Dann werden euch die Umstände Helfer anstatt Hindernisse sein. Macht einen Anfang. Die Eiche ist in der Eichel verborgen. Ich wende mich an die Verantwortlichen in unseren Schulen. Legt gesunde Urteilsfähigkeit an den Tag und handelt nach höheren Prinzipien. Unser Erziehungswesen muss von allen Schlacken gereinigt werden. Verwaltet unsere Einrichtungen in christlicher Weise, damit alle Hindernisse und Widrigkeiten überwunden werden können. Gestaltet ihr sie hingegen nach weltlichen Plänen, wird dem Werk Stabilität fehlen. Es wird sich ein Mangel an Weitsicht und geistlicher Unterscheidungsfähigkeit bemerkbar machen. Der Zustand der Welt bei Christi erster Ankunft ist ein genaues Abbild der Verhältnisse, wie sie bei seinem zweiten Kommen vorherrschen. Die Juden als Volk wurden vernichtet, weil sie die vom Himmel gesandte Heilsbotschaft verwarfen. Werden die Menschen dieser Generation, denen Gott großes Licht und wunderbare Gelegenheiten gegeben hat, in den Fußstapfen jener folgen, die dem Licht zu ihrem Untergang widerstanden? Viele haben heute einen Schleier vor ihren Augen. Diese Schleier sind Sympathie mit Sitten und Gebräuchen der Welt, welche des Herrn Herrlichkeit vor ihnen verbergen. Gott möchte, dass wir unseren Blick auf ihn gerichtet halten, dass wir die Dinge dieser Welt aus den Augen verlieren. Wird die Wahrheit mit dem täglichen Leben verbunden, werden wir den Maßstab höher und höher ansetzen, um den Anforderungen der Bibel zu entsprechen. Dies wird das Aufgeben der Methoden, Sitten, Handlungen und Maßstäbe der Welt erforderlich machen. Weltliche Einflüsse umspülen Christi Nachfolger gleich Meereswogen, um sie von den wahren Grundregeln seiner Sanftmut und Gnade hinwegzuschwemmen. Aber wir sollen fest wie ein Fels zu diesen Grundsätzen stehen. Dies erfordert moralischen Mut. Solche, deren Seelen nicht auf den ewigen Felsen gegründet sind, werden vom Strom der Welt mitgerissen werden. Wir können nur festbleiben, wenn unser Leben mit Christus in Gott geborgen ist. Moralische Unabhängigkeit ist notwendig, um der Welt Widerstand leisten zu können. Wenn wir uns gänzlich dem Willen Gottes unterwerfen, versetzen wir uns in eine günstige Lage und werden die Notwendigkeit einer entschiedenen Trennung von den Sitten und Gewohnheiten der Welt einsehen. Unser Maßstab soll nicht nur ein klein wenig höher als derjenige der Welt angesetzt werden. Der Unterschied muss klar und deutlich sichtbar sein. Der Grund, warum wir so wenig Einfluss auf ungläubige Verwandte und Bekannte gehabt haben, liegt darin, dass der Unterschied zwischen unserer Handlungsweise und dem Handeln der Weltmenschen nur sehr gering ist. Viele Lehrer bewegen sich auf niedriger Ebene. Sie behalten nicht den göttlichen Plan im Auge, sondern heften ihren Blick auf weltliche Vorbilder. Schaut empor, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Dann arbeitet darauf hin, dass eure Schüler seinem vollkommenen Wesen angepasst werden. Weist die Jugendlichen auf die Stufenleiter mit den 8 Sprossen hin, von der Petrus spricht. Stellt ihre Füße nicht auf die höchste Sprosse, sondern auf die unterste, und mit ernsten Bitten drängt sie, emporzusteigen, bis sie die Spitze erreicht haben. Christus, der die Erde mit dem Himmel verbindet, ist diese Leiter. Durch seine Menschwerdung ist sie fest mit der Erde verankert. Die oberste Sprosse erreicht durch seine Göttlichkeit den Thron Gottes. Der menschliche Arm Christi umfasst die gefallene menschliche Rasse. Der göttliche Arm Christi, Gottes Thron. Wir werden gerettet, indem wir Sprosse um Sprosse hinaufklettern, auf Christus schauen, uns an ihn klammern und Schritt für Schritt Christi Höhe erreichen, sodass er unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung wird. Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottseligkeit, brüderliche Liebe und allgemeine Liebe sind die Sprossen dieser Leiter. All diese Gnadengaben sollen sich im christlichen Charakter offenbaren.
Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi.
Es ist nicht leicht, den köstlichen Schatz des ewigen Lebens zu erlangen. Niemand kann dies tun und zugleich mit dem Strom der Welt treiben. Man muss aus der Welt ausgehen, sich absondern und darf nichts Unreines anrühren. Niemand kann wie ein Weltmensch handeln, ohne zugleich von dem Strudel der Welt mit fortgerissen werden. Niemand wird einen Schritt aufwärts machen können, ohne zugleich beharrliche Anstrengung machen zu müssen. Wer überwinden möchte, muss sich an Christus klammern. Er darf nicht rückwärts schauen, sondern muss den Blick nach oben gerichtet halten, um so Gnade um Gnade zu erlangen. Unsere Sicherheit kostet persönliche Wachsamkeit. Satan spielt das Spiel des Lebens um unsere Seele. Weichen wir auch nur einen Zentimeter nach seiner Seite hin ab, so erlangt er einen Vorteil über uns. Wollen wir den Himmel erreichen, dann wird dies nur möglich sein, wenn wir uns mit Christus verbinden, uns auf ihn stürzen und uns von der Welt, ihren Torheiten und ihrem Zauber trennen. Wir müssen mit den himmlischen Mächten zusammenarbeiten, müssen glauben, arbeiten, beten, wachen und warten. Durch das Lösegeld des Sohnes Gottes sind wir sein Eigentum geworden und jeder braucht eine Erziehung in der Schule Christi. Aber Lehrer und Schüler sollen im Hinblick auf die Ewigkeit arbeiten. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Es werden jetzt Männer gebraucht, die für den Kampf Gottes gewappnet und ausgerüstet sind. Wir sollen nicht Menschen erhöhen, sondern Gott, den einzig wahren, lebendigen Gott. Das selbstlose Leben, der freigebige, selbstverleugnende Geist, das Mitgefühl und die Liebe derer, die in unseren Anstalten Vertrauensstellungen einnehmen, sollen einen erläuternden, veredelnden Einfluss ausüben, berät zum Guten. Ihre Ratschläge werden dann nicht in selbstgenügsamem Geist von oben herab erteilt. Ihre unaufdringlichen Tugenden werden sich für wertvoller als Gold erweisen. Wenn ein Mensch der göttlichen Natur teilhaftig wird, nach Gottes Plan der Hinzufügung wirkt und Gnadengabe um Gnadengabe in der Vervollkommnung eines christlichen Charakters erlangt, wird Gott nach dem Plan der Vervielfältigung tätig werden. Er sagt in seinem Wort:
Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat, den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig? Waschet, reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helfet dem Unterdrückten, schaffet dem Weisen Recht, führet der Witwe Sache.
Diese Worte richtet Gott an uns. Die Vergangenheit ist aufbewahrt in dem Buch, worin alles aufgeschrieben wurde. Wir können den Bericht nicht auslöschen. Aber wenn wir wollen, können wir aus der Vergangenheit lernen. Machen wir sie zu unserem Lehrmeister, kann sie unser Freund werden. Wenn wir darüber nachdenken, was wir in der Vergangenheit verkehrt gemacht haben, lasst uns lernen, den gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Wie gut wäre es, wenn in Zukunft nichts berichtet werden müsste, was uns später gereut? Wir können das Schlechte meiden. Täglich arbeiten wir an unserer Geschichte. Das Gestern steht uns nicht mehr zur Verfügung. Es ist außer unserer Kontrolle. Nur das Heute gehört uns. Deshalb lasst uns heute den Geist Gottes nicht betrüben, weil wir morgen nicht mehr imstande sind, zurückzurufen, was wir getan haben. Heute wird dann gestern sein. Strebt danach, in allen Dingen dem Rat Gottes zu folgen, denn seine Weisheit ist unendlich. Obgleich wir in der Vergangenheit versäumt haben mögen, für unsere Kinder und Jugendliche das zu tun, was notwendig gewesen wäre, können wir jetzt bereuen und die Zeit auskaufen. Der Herr sagt:
So kommt denn, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es.
Die Botschaft
geht voran,
wird noch vernommen und wiederholt. Die veränderlichen Zustände in dieser Welt fordern Anstrengungen, die diesen besonderen Entwicklungen entsprechen. Der Herr braucht Menschen mit geistlich scharfem und klarem Blick, die Manna vom Himmel empfangen. Der Heilige Geist wirkt an den Herzen dieser Menschen. Gottes Wort erleuchtet ihre Sinne und vermittelt ihnen mehr wahre Weisheit als je zuvor. Die den jungen Leuten mitgegebene Erziehung formt den ganzen gesellschaftlichen Aufbau. Überall auf Erden ist die Gesellschaft in Unordnung geraten, so dass eine gründliche Umgestaltung notwendig ist. Viele nehmen an, dass Erleichterungen auf dem Gebiet der Erziehung, größere Geschicklichkeit der Lehrkräfte und zeitgemäßere Lernmethoden alles wieder in Ordnung bringen. Sie geben vor, an das Bibelwort zu glauben und es anzunehmen. Dennoch räumen sie dem Worte Gottes nur eine untergeordnete Stellung auf dem umfassenden Gebiet der Erziehung ein. Was an erster Stelle stehen sollte, wird menschlichen Erfindungen untergeordnet. Angesichts der großen Arbeit, die vollendet werden muss, ist es so leicht, weltliche Pläne, Lehrweisen und Bräuche anzunehmen und sich so zu verhalten wie die Menschen in Noahs Tagen und nicht die Zeit zu bedenken, in der wir leben. Es besteht eine beständige Gefahr, dass unsere Erzieher denselben Weg wie die Juden einschlagen, indem sie sich Bräuchen, Verfahren und Überlieferungen anpassen, die nicht von Gott stammen. Zäh und beharrlich hängen einige an alten Gewohnheiten. Sie legen eine Liebe zu den verschiedenen Studien an den Tag, die nicht wesentlich sind, als ob ihr Heil von diesen Dingen abhinge. Dadurch wenden sie sich von dem besonderen Werk Gottes ab und geben den Schülern eine mangelhafte und falsche Erziehung. Die Gedanken werden von einem klaren
»So spricht der Herr«,
das Ewigkeitswerte einschließt, zu menschlichen Theorien und Lehren hingelenkt. Die unendliche, ewige Wahrheit, die Offenbarung Gottes, wird im Lichte menschlicher Auslegungen erklärt, obwohl nur die Kraft des Heiligen Geistes geistliche Dinge darlegen kann. Menschliche Weisheit ist Torheit. Es ermangelt ihr völlig an dem Vorausblick Gottes, der die Ewigkeit durchdringt. Reformer sind keine Zerstörer. Sie werden niemals danach trachten, Menschen, die nicht mit ihren Plänen übereinstimmen, zu verderben oder sie gleichzuschalten. Reformer müssen vorangehen. Sie dürfen nicht zurückweichen. Sie müssen entschieden, fest, entschlossen und unbeirrbar sein. Doch darf ihre Festigkeit nicht in Herrschsucht ausarten. Gott will, dass alle, die ihm dienen, in den Grundsätzen fest wie ein Fels sind, dabei aber sanftmütig und von Herzen demütig, wie Christus es war. Wenn sie in Christus bleiben, können sie das Werk verrichten, das er tun würde, wäre er an ihrer Stelle. Ein ungehobelter, richtender Geist ist zum Heldentum in den Reformen der heutigen Zeit nicht erforderlich. Jede selbstsüchtige Methode im Dienste Gottes ist ihm ein Greuel. Satan ist sehr bemüht, Christi Gebet wirkungslos zu machen. Er möchte fortwährend Bitterkeit und Streit wecken, denn wo Einigkeit herrscht, da ist Stärke. Es besteht einmütige Gesinnung, die alle Mächte der Hölle nicht zerstören können. Solche, die durch ihr verkehrtes Handeln und Temperament den Feinden Gottes helfen, Schwäche, Sorge und Entmutigung über eines von Gottes Kindern zu bringen, wirken direkt dem Gebet Christi entgegen.